Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Na, habt ihr Bock auf ein kleines, intensives Trompetenkonzert? Oh, warte mal. Das ist gar keine Trompete. Natürlich ein Seelöwe. Die Seelöwen im Kölner Zoo, die dürfen nachts nicht mehr raus. Die sind zu laut. Aber hey, der Seelöwe tut, was ein Seelöwe tun muss. Er brüllt. Und warum es ihm ziemlich egal dabei ist, ob er das nachts tut oder tagsüber, das klären wir in diesem Podcast vom Update. Heute ist der 12. April. Ja. Es ist sehr viel Schönes dabei. Wenn ihr mal unter euer Bett gucken wollt oder unter euren Schrank.
Man findet auch manchmal unappetitliches wie Fingernägel oder getrocknete Spinnenmumien und all solche Sachen.
Ja, mächtig viel Staub unterwegs, ne? Nicht nur der aus der Sahara, sondern auch der ganz normale. Und was in diesem Staub auch bei euch zu Hause so alles drin ist, auch darauf gibt's eine Antwort in diesem Podcast. Und Plastikverpackung für Obst und Gemüse bekommt vielleicht eine echte Konkurrenz. Eine Fruchtverpackung soll nämlich die Lösung sein, damit Obst und Gemüse länger haltbar bleibt, frisch aussieht und eben nicht so viel zusätzlichen Verpackungsmüll noch verursacht. Wie diese Fruchtverpackung aussieht, was sie kann, ob sie wirklich eine bessere Alternative ist, das erfahrt ihr im Podcast vom Update. Freue mich, dass ihr auch heute mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Siehste, gestern noch gesagt, krass, wie viel Pollenscheiß auf den Autos rumliegt. Stimmt nicht ganz. Das sind nicht nur Pollen. Diese hauchdünne, feine Staubschicht auf Autos oder Fensterscheiben oder wo auch immer, das ist auch Saharasand. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie das funktioniert, ne? Also, dass so winzig kleine Staubpartikel ihren Weg zu uns finden. Der Sahara-Sandstaub, der wird nämlich rübergepustet über das Mittelmeer bis zu uns. Und es macht eben nicht nur die Autos dreckig, sondern wir haben in den vergangenen Tagen deshalb auch den einen oder anderen tollen Sonnenuntergang erlebt. Unser Reporter Johannes Döbbelt hat sich deshalb mal angesehen, was diesen Sahara-Staub so besonders macht und was in dem Staub unter eurem Bett oder hinter eurem Küchenschrank sonst noch drin steckt.
Mit Sahara-Staub habe ich erst vor ein paar Tagen ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war im Urlaub in Marokko, für 2 Tage auch in der Sahara mit Kamelritt durch die Dünen und so. Mit meiner Spiegelreflexkamera habe ich zig Wüstenfotos geschossen, bis die Kamera irgendwann streikte. Der Auslöser ging irgendwie nicht mehr. Ich habe dann schnell gemerkt, das war der Staub. Feinster Saharasand, der selbst durch die kleinsten Ritzen kommt und so in mein Objektiv geweht ist und da den Autofokus lahmgelegt hat. Das Objektiv kann ich jetzt wohl zum Elektroschrott bringen. In Deutschland bringt der Saharasand aber erstmal keine Kameras in Gefahr. Uns bringt er höchstens schlechtes Wetter.
Der Saharastaub ist ähnlich wie der Staub, der sonst so bei uns in der Luft liegt, dient er als sogenannter Kondensationskern. Das heißt, um diesen Saharastaub kann der Wasserdampf aus der Atmosphäre kondensieren. Das heißt, zunächst es bilden sich kleinste Wolkentröpfchen.
Und die können dann natürlich auch als Regen runterkommen, sagt Meteorologin Verena Leindecker von wetteronline.de. Die Sahara weht ihren Staub schon seit mindestens 4700 Jahren rund um die Welt. Nach Südamerika, wo er auch überm Regenwald runterkommt und dort den Boden mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Und eben auch zu uns, wenn die Wetterlage stimmt.
Zum einen brauchst du natürlich erstmal über der Sahara irgendein Tief, was dort den Staub aufwirbelt. Und dann brauchst du ein Tief, meistens über dem Atlantik, was so kräftig ist, dass es halt diesen Sahara-Staub mit Südwinden zu uns hochweht.
Einmal angekommen, beschert uns der Sahara-Staub ein paar beeindruckende Naturphänomene. Die besonders schönen Sonnenauf- und Untergänge zum Beispiel. Durch den vielen Staub in der Luft wird das Licht der Sonne besonders stark gestreut. Das weiße Sonnenlicht wird rot. Je dreckiger die Luft, desto schöner der Sonnenuntergang. Und dann gibt's noch den sogenannten Blutschnee, der dank Sahara-Staub einen besonderen Ton bekommt.
Zum Beispiel in den Alpen beim Schnee, dann verfärbt sich der Schnee so rötlich. Und das ist durchaus auch sichtbar. Das sieht man auch auf Webcams und sieht immer ganz interessant aus.
Der typische graue Staub in unseren Wohnungen hat eine deutlich kürzere Anreise. Er sieht zwar nicht so schön aus wie der Staub aus der Sahara, aber dafür verrät er so einiges über uns und unser Leben.
Der Staub besteht aus genau denselben Sachen, die Sie sehen, wenn Sie sich in Ihrer Wohnung umgucken.
Jens Söntgen, Staubforscher an der Uni Augsburg.
Zum Beispiel Textilstaub, Fasern oder irgendwelche Krümel oder Ruß und so weiter, also Kohlenstoff. Das heißt, das kennen wir alle, aber wenn die Dinge sehr klein werden, dann haben die ein neues Benehmen.
Mit im Hausstaub sind außerdem jede Menge Hautschuppen, Haare, Milben und Bakterien. Zum Großteil aber Partikel von draußen, die zum Beispiel beim Lüften in die Wohnung wehen. Sand, Pollen oder Abrieb von Autoreifen. Forscher aus den USA haben für eine Studie den Staub aus rund 1100 Haushalten untersucht und konnten danach sogar sagen, in welchem Haushalt eher Männer und wo eher Frauen leben. In den Männerhaushalten fanden die Forscher nämlich mehr Bakterien eines bestimmten Typs, der sich lieber auf der Haut von Männern einnistet.
Man findet auch manchmal Unappetitliches wie Fingernägel oder getrocknete Spinnenmumien und all solche Sachen.
Wolfgang Stöcker ist ein Staubsammler. Der Künstler aus Köln hat das Deutsche Staubarchiv gegründet, in dem er knapp 500 Staubproben aus aller Welt zusammengetragen hat.
Highlights sind natürlich Sachen wie die chinesische Mauer, der Louvre, Staub vom Empire State. Ich habe aber auch Staub aus der Sahara, aus der Kalahari-Wüste. Es gibt Staub aus Machu Picchu.
Für Wolfgang Stöcker ist Staub auch so eine Art Mana, sagt er. Er erinnert uns daran, dass alles irgendwann verfällt, wenn wir es nicht erhalten. Zum Beispiel alte Kirchen oder andere historische Bauwerke. Und auch wir selbst enden natürlich irgendwann als das, was wir jede Woche so hartnäckig mit Sauger und Lappen bekämpfen. Als ein kleines Häufchen Staub.
Auf der anderen Seite ist er auch, finde ich, ein sehr sympathischer Chaot und Demokrat, dem es wirklich völlig egal ist, ob der auf der letzten Hütte sich niederlässt oder auf dem David von Michelangelo, sag ich mal jetzt. Ne? Also der nimmt alles in Beschlag und für den ist alles Oberfläche. Und da treibt er dann Unwesen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist noch gar nicht lange her, vor 2-3 Jahren. Da sind hunderttausende Menschen über Griechenland, über den Balkan nach Deutschland geflüchtet. Und offenbar gibt es mehr und mehr Flüchtlinge, die den Weg gerade wieder zurückgehen. Also eine umgekehrte Flucht aus Deutschland in die Türkei. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie groß ist denn dieses Phänomen?
Ja, also mit Zahlen lässt sich das nicht so genau sagen. Behörden haben darüber nämlich keine Statistiken. Die Reporter von Funk und vom ARD-Magazin Panorama haben deswegen mit Betroffenen gesprochen, mit Schleusern vor Ort und auch mit Hilfsorganisationen. Und ein Schleuser hat ihnen zum Beispiel gesagt, dass er jeden Tag so 50 Menschen aus Europa in die Türkei bringt. Und es gibt auch Facebook-Gruppen, in denen sich tausende Syrer über diese Möglichkeit austauschen, also zum Beispiel mit Infos zu Schleppern oder Preisen.
Wie läuft denn diese umgekehrte Flucht dann ab?
Also der erste Teil ist ganz legal und normal. Man steigt ins Flugzeug nach Griechenland und dann geht es illegal weiter. Für die Türkei bekommen die Flüchtlinge nämlich in der Regel kein Visum. Also lassen sie sich von Schleusern über die Grenze bringen im Boot. Und das ist dann genauso gefährlich wie die erste Flucht aus der Türkei in die EU.
Warum nehmen die Menschen das auf sich?
Ja, Basel sagt zum Beispiel, mit dem haben die Reporter gesprochen, er hat es in Deutschland einfach nicht geschafft. Er hat 3 Jahre seiner Lebenszeit einfach verloren.
In der Türkei hätte ich mir schon längst etwas aufgebaut, geheiratet, ein neues Leben begonnen. Ich hatte auch den Traum, meine Freundin nach Deutschland zu holen, mit ihr hier zu leben. Aber Familienzusammenführung in Deutschland ist sehr schwer.
Ja, Familiennachzug, der ist für syrische Flüchtlinge ja im Moment noch ganz ausgesetzt, obwohl die Flüchtlinge eigentlich sogar Bescheid gekriegt hatten, dass es ab März dann weitergeht. Aber die Große Koalition hat es erstmal auf August verschoben und sie streitet ja auch immer noch über das Thema. Erstmal dürfen deswegen nur Härtefälle nachgeholt werden und das sind sehr wenige. Nach Zahlen der Bundesregierung sind in den letzten 15 Monaten gerade mal 160 Familienangehörige nachgekommen von fast 1770, die das beantragt hatten.
Also gut, jeder zehnte Antrag. Da kann man natürlich verstehen, dass die Menschen, naja, irgendwann eben die Hoffnung aufgeben.
Genau. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs muss Deutschland den Familiennachzug auf jeden Fall in einem bestimmten Punkt großzügiger gestalten, nämlich bei den Minderjährigen. Wenn die im Laufe des Verfahrens volljährig geworden sind, dann dürfen die Angehörigen nicht mehr nachkommen. Und da sagen die Richter heute, das ist ungerecht, weil dann die Länge des Asylverfahrens bestimmt über den Familiennachzug. Und das muss geändert werden. Also Flüchtlinge, die während des Verfahrens volljährig geworden sind, haben haben nach dem Urteil dann auch ein Recht auf Familiennachzug. Viele der gut 9000 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die letztes Jahr nach Deutschland gekommen sind, die waren so 16 oder 17. Das heißt, für sie ist das Urteil auch ziemlich wichtig.
Das Thema Familiennachzug von Flüchtlingen wird uns also noch länger beschäftigen. Danke für die Infos, Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ein Start-up aus Kalifornien hat nämlich einen Stoff entwickelt, der Obst und Gemüse länger haltbar machen soll. Ziel der Hersteller: die Kühlkette für Früchte und Gemüse am besten ganz abschaffen. Edipil heißt dieser Stoff. Er ist in den USA, in Teilen von Südamerika und in China und Japan bereits zugelassen. Theresa Nehm, unsere Reporterin, hat sich das heute genauer angesehen für uns. Also Theresa, erstmal, was ist dieses Edipil? Woraus besteht das?
Also die Hersteller geben an, dass Edipil aus Pflanzenabfällen besteht, also was so anfällt, ne? Obststiele, Kerne, Schalen. Und aus diesen Abfällen wird durch einen chemischen Prozess so ein Pulver erstellt. Wie genau das funktioniert, sagen die natürlich nicht, ne? Ist ja eine neue Erfindung. Und dieses Pulver, das können dann die Bauern mit Wasser vermischen und auf die Früchte sprühen.
Okay, und dann haben die Früchte so eine Schicht und die bringt was?
Genau, also die haben so eine durchsichtige Schicht drauf und die verhindert, dass Wasser aus der Frucht verdunstet. Also die Frucht bleibt dann länger saftig und frisch. Und es verhindert, dass die Frucht mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Also der Oxidationsprozess, der wird verhindert. Und der Hersteller verspricht daher, dass die Frucht doppelt so lange hält, sie besser aussieht. Man braucht wenig Energie, weil sie gerne die Kühlkette abschaffen würden. Also das ist ihr ernanntes Ziel. Und weil es natürlich länger hält und frisch aussieht, soll auch weniger weggeworfen werden. Wie gesagt, auch das ist so eine Idealvorstellung des Herstellers.
Aber bei uns gibt's das noch nicht. Hier ist es nicht zugelassen.
Nein, noch nicht. Also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die prüft Edipil derzeit. Zum einen eben, ob das Produkt auch hält, was es verspricht. Die verwendeten Materialien werden auch geprüft. Und natürlich, ne, die Schicht wird auch geschaut, ist es unbedenklich für uns? Denn der Hersteller sagt, die Schicht, die ist unsichtbar und essbar zugleich.
Was ich mich dann frage, könnte das unseren Plastikkonsum reduzieren? Weil ja, wenn du in den normalen Supermarkt gehst, Tomaten, Gurken, Äpfel, ne, die sind ja eben ganz oft in Plastik eingepackt.
Ganz genau. Und es könnte tatsächlich eine Alternative zu Plastik sein. Winfried Batzke, der ist Geschäftsführer des Deutschen Verpackungsinstituts. Und er hat mir gesagt, dass die Haltbarkeit der häufigste Grund dafür sei, warum Früchte und Gemüse in Plastik verpackt werden. Und weil die natürliche Schale nicht mehr ausreiche.
Und diese natürlichen Verpackungen die Haltbarkeit nicht ausreichend verlängern für unsere Verzehrgewohnheiten, brauchen wir verschiedenste Verpackungen. Das können eben Kunststofffolien sein, die dann zum Beispiel bei einer Gurke, die hier produziert worden ist, die Haltbarkeit von 3 Tage auf mindestens 10 Tage verlängert.
So, und Edipil, ne? Also soll ungefähr das Obst doppelt so lange haltbar machen. Aber Plastik wird noch wegen anderer Gründe verwendet und da kann Edipil leider nicht mithelfen.
Wo kommen die da nicht weiter oder warum ist Plastik dann, naja, besser?
Genau, also zum Beispiel bei der Kennzeichnung. Ja, ich muss Bio-Ware von konventioneller Ware unterscheiden können. Manchmal gibt es ja auch diese Aufkleber. Oft verwenden die Hersteller aber immer noch Plastikverpackung. Hygiene und Aussehen ist auch noch so ein Grund. Manche mögen es eben nicht, wenn loses Obst einfach so schon von 20 anderen angefasst wurde. Ist also auch so eine Gewohnheitssache. Und weil wir einfach auch bequem sind, hat mir Joyce Möwius vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft erzählt.
Die Kunden möchten zum Beispiel 500 Gramm Erdbeeren kaufen oder einen Kilo Äpfel. Und deswegen packt man die dann zum Beispiel in diese entsprechenden Beutelgrößen.
So, da haben wir auch wieder Plastik, ne? Also Ihrer Meinung nach ist Edipil jetzt nicht die Lösung, um Plastik tatsächlich aus der Obst- und Gemüseabteilung zu verbannen.
Okay, was ist denn mit dem Versprechen, dass wir dann weniger wegwerfen würden?
Also beim Thema Lebensmittelverschwendung setzt Joyce Möwius darauf, dass wir unser Verhalten einfach ändern sollten.
Aber grundsätzlich, denke ich, ist eine sehr entscheidende Sache einfach das Verhalten sozusagen der Händler, der Erzeuger, aber vor allen Dingen auch der Kunden. Wie lange sozusagen habe ich das im Laden stehen? Wie lange habe ich das zu Hause stehen? Die einzelne technische Alleinlösung scheint mir nicht ausreichend sein, um zum Beispiel solche Probleme wie Lebensmittelverschwendung auszuschließen.
Ja, also Joyce Möwius ist nicht so überzeugt. Also Edipil ist jetzt vielleicht nicht das Wundermittel gegen unsere Lebensmittelverschwendung. Das ist einfach so eine Gewohnheitssache von uns. Da müssen wir an uns arbeiten. Es könnte aber immerhin Kunststoff als Verpackungsmittel Konkurrenz machen, wenn es denn, das muss man auch sagen, genauso günstig ist wie Kunststoff.
Aber dafür muss es erstmal den Test von der EU bestehen und dann auch noch die Zulassung bekommen und von den Produzenten dann eben auch als Verpackungsersatz verwendet werden. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Die ersten Infos dazu schon mal von unserer Reporterin Theresa Nehmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Falls es einen Militärschlag gegen Syrien geben sollte, dann würde Deutschland sich nicht daran beteiligen, sagt die Bundeskanzlerin.
Deutschland wird sich an eventuellen, es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal deutlich machen, militärischen Aktionen nicht beteiligen, aber wir sehen und unterstützen, dass alles getan wird, um Zeichen zu setzen, dass dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist.
Was unterstützt wird also von der Bundesregierung? Die Aktivitäten im UN-Sicherheitsrat und die Arbeit der OPCW. Das ist die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Und dass die eingesetzt worden sind für Frankreichs Präsident Macron, ist das eine klare Sache.
Nous avons la preuve que la semaine dernière des armes chimiques ont été utilisées et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad.
Also er sagt, wir haben den Beweis, dass in der letzten Woche chemische Waffen, zumindest Chlor, eingesetzt wurden, und zwar vom Regime von Bashar al-Assad. Außerdem hat er noch betont, Frankreich würde keine Eskalation zulassen und auch nichts, was die Stabilität in der Region schädigen könnte. Wie kann man diese Position jetzt bewerten? Steht Macron hinter Donald Trump oder doch eher nicht? Ich frage nach bei unserem Korrespondenten in Paris, Marcel Wagner. Marcel, also Macron sagt, es gibt Beweise für den Einsatz von Giftgas in Syrien vor wenigen Tagen, und zwar eben durch die syrische Regierung. Wie konkret ist das für ihn?
Für ihn ist das sehr konkret. Also er hat das wirklich genau so gesagt. Wir haben Beweise dafür. Allerdings ist er ehrlich gesagt die Beweise erstmal schuldig geblieben. Also was genau diese Beweise sind, das hat er heute nicht gesagt. Deshalb muss man wirklich gespannt sein, was da in den nächsten Tagen in diese Richtung rauskommt.
Macron hat ja immer wieder betont, wenn Giftgas eingesetzt würde, dann wäre das für ihn diese berühmte rote Linie. Dann würde Frankreich auch handeln. Was heißt das denn aktuell? Also will er, dass Frankreich in den Syrien-Konflikt eingreift?
Also er will zumindest, dass Frankreich, wenn es denn dann tatsächlich zu diesem Chemiewaffeneinsatz gekommen ist, dass Frankreich dafür Vergeltung übt. Er hat immer gesagt, Chemiewaffen verstoßen gegen internationales Recht und das muss geahndet werden und Frankreich wird das militärisch ahnden. Woran er eigentlich gar kein Interesse hat, und ich glaube, das ist heute auch nochmal relativ deutlich geworden, ist, dass er wirklich in diesen Syrien-Konflikt verwickelt wird, vor allen Dingen kriegerisch. Frankreich ist zwar schon lange in Syrien aktiv, hat da vor allen Dingen gegen den IS gekämpft, aber Frankreich hat keinerlei Interesse daran, da militärisch jetzt wirklich nochmal in den Krieg zwischen Russland und Rebellengruppen und Assad-Regime und so weiter, also da verwickelt zu werden. Deshalb sucht man sicherlich gerade im Hintergrund hier in Frankreich Auswege, was kann man machen, um militärisch zuzuschlagen, also das, was Macron angekündigt hat, umzusetzen, ohne zu großen Schaden anzurichten, ohne irgendeine richtige internationale Eskalation daraus werden zu lassen.
Gut, aber wenn er dir jetzt diese Haltung sagt und gleichzeitig sagt, er will eben keine Eskalation in Syrien zulassen, wie will er denn dann handeln?
Ja, das könnte eben darin bestehen, dass man sehr gezielt kleinere Militärschläge durchführt. Er hat ja schon angekündigt, dass man zum Beispiel gegen Chemiewaffenarsenale, die in Syrien noch existieren sollten, schießen könnte. Offenbar haben die Geheimdienste da gewisse Informationen. Das Ganze würde natürlich ein deutliches Zeichen setzen, würde aber auch ein Zeichen setzen, dass nicht unbedingt eine große Eskalation nach sich ziehen müsste. Und ich denke, dass da im Hintergrund gerade sicherlich geschaut wird, was können wir eben machen für dieses Zeichen, ohne es zu dieser Eskalation kommen zu lassen.
Jetzt hat es ja bisher keine besonders großen Schnittmengen gegeben zwischen Donald Trump und Emmanuel Macron. Beim Thema Syrien ist das ein bisschen anders. Will Frankreich mit den USA zusammenarbeiten? Also wollen sie die USA unterstützen?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass Macron auch keinerlei Interesse daran hat, in Syrien jetzt alleine vorzugehen. Das wäre eine viel zu große Aufgabe. Er hat heute in seinem Fernsehinterview auch nochmal betont, dass er jeden Tag dieser Woche mit Donald Trump telefoniert hat, dass Teams aus den USA und Frankreich sehr eng zusammenarbeiten würden, dass man eine gemeinsame Entscheidung treffen wird, sobald die Zeit gekommen ist. Er hat wörtlich gesagt, wenn es am nützlichsten ist und wirksamsten erscheint. Also diese Entscheidung sollte natürlich nah sein. Ein bisschen fragt man sich manchmal bei dieser ganzen Twitter-Diplomatie von Donald Trump, ob am Schluss Emmanuel Macron überhaupt so genau weiß, was Donald Trump wirklich will. Aber er betont immer wieder, man wird es zusammen mit den USA machen. Und ich glaube, man sucht auch noch weitere Verbündete, eventuell Großbritannien, damit man am Schluss bloß nicht alleine dasteht.
Wie steht Frankreich Frankreich im Syrien-Konflikt zu den USA. Infos dazu von unserem Korrespondenten aus Paris, Marcel Wagner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es hätte und es sollte nicht. Eigentlich. Denn eigentlich ist das Giftgas, das es gegeben hat, vor 4 Jahren, also 2013, medienwirksam aus Syrien rausgebracht worden. Nur am Ende bleibt die Frage, ist da wirklich alles vernichtet worden? Denn auch nach 2013 hat es ja immer wieder Meldungen gegeben über Giftgasangriffe in Syrien. Und es gibt völlig unterschiedliche Positionen darüber, wer dahinter steckt. Einen Überblick versuchen wir euch zu geben im Update, und zwar zusammen mit unserer Korrespondentin für die Region, Anna Osius. Anna, wie viele Meldungen über Giftgaseinsätze hat es denn gegeben in Syrien nach 2013, also nach der Vernichtung von Chemiewaffen aus dem Assad-Bestand?
Ja, Aktivisten und Beobachter melden seitdem tatsächlich mehr als 50 Giftgasfälle in den vergangenen Jahren in Syrien. Da sind viele kleinere darunter, meistens mit Chlorgas, wo es nur Verletzte gab, die auch gar nicht es in die Nachrichten schaffen. Aber es gab eben durchaus auch ein paar große. Der bekannteste im letzten Jahr, im April, also genau vor einem Jahr in Shan Shehun. Das Nervengas Sarin wurde da eingesetzt und es gab über 80 Tote. Und das war ja auch die Folge dann, dass Trump tatsächlich eine syrische Militärbasis hat angreifen lassen im vergangenen Jahr. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob tatsächlich alle Bestände von Assad, von Chemiewaffen vernichtet wurden damals, 2013.
Kann man das denn sagen? Also wie gesichert ist das, dass diese Angriffe wirklich stattgefunden haben? Das müsste ja eigentlich jemand überprüft haben.
Ja, die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW, und die Untersuchungskommission der Vereinten Nationen, die haben ein Team gebildet und die untersuchen dann, wenn es solche Meldungen gibt, ob diese Chemiewaffenvorfälle tatsächlich stattgefunden haben und auch wer dahinter stecken könnte. Die nehmen dann Proben vor Ort, wenn sie eben an den Ort des Geschehens gelassen werden, machen Gespräche mit Opfern, mit Patienten und versuchen eben mit ganz, ganz vielen Indizien herauszufinden, wer dahinter stecken könnte. Bei dem Fall vor einem Jahr in Shan Shehun, da hat eine Untersuchungskommission am Ende einen langen Untersuchungsbericht veröffentlicht. Im September 2017 ist der dann rausgekommen. Und der entscheidende Satz, der findet sich auf Seite 10, ein wenig versteckt fast. Dort heißt es nämlich, auf der Basis von all dem, was wir vorher hier beschrieben haben, sind wir, ist die Untersuchungskommission, zeigt sich überzeugt, dass die syrisch-arabische Republik, sprich das Assad-Regime, verantwortlich ist für die Verbreitung von Sarin in Shan Shehun am 4. April 2017. Im aktuellen Fall, also sprich dem Chemiewaffenangriff, dem mutmaßlichen am Wochenende in Douma, da ist es immer noch sehr strittig, ob es diesen Vorfall wirklich gegeben hat. Assad und auch sein Verbündeter Russland sagen, nein, es hat überhaupt keinen Giftgaseinsatz dort gegeben. Man habe keine Proben vor Ort gefunden, keine Beweise. Demgegenüber stehen natürlich die Aussagen von Aktivisten, von Hilfsorganisationen, die diese furchtbaren Fotos und Videos veröffentlicht haben, und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO, die sagen, sie haben Meldungen von 500 Patienten, die mit Symptomen behandelt werden, die eindeutig nach dem Einatmen von Giftgas eben sehr typisch seien.
Das heißt, das sind dann wirklich Beweise. Da geht es nicht nur darum, dass man Indizien hat.
Ja, oft ist es sehr, sehr schwer, eindeutige Beweise zu sichern. Es geht hier einfach darum, dass die Untersucher erstmal in die Region gelangen müssen. Das sind ja oft umkämpfte Gebiete. Und selbst wenn sie hinkommen, werden sie oft vor Ort an ihrer Arbeit gehindert. Das war zum Beispiel das große Problem in diesem furchtbaren Fall 2013 in Ostghuta. Giftgasangriff mit mehr als 1400 Toten. Dort konnten nachher keine eindeutigen Beweise gesichert werden, ob und wer dahinter gesteckt hat. Es gibt nur Indizien, und die zeigen beispielsweise, es wurden verglichen Proben von Sarin, von diesem Giftgas Sarin, die aus den Assad-Beständen sichergestellt wurden, mit Proben aus Ostghuta und auch aus Shan Shehun. Und es gibt eine frappierend eindeutige Übereinstimmung dieser Zusammensetzung. Das heißt, das Ergebnis der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen ist ganz klar, das muss aus den gleichen Beständen kommen.
Jetzt laufen ja die Propagandamaschinen aller Beteiligten auf Hochtouren, muss man sagen. Wie wird denn versucht, so einen Angriff dem Feind dann in die Schuhe zu schieben? Wie macht man das?
Ja, von beiden Seiten ist da die Propaganda sehr aktiv. Also Assad und Russland nahestehende Medien, die berichten schon seit Wochen darüber, dass die Aufständischen einen Giftgaseinsatz planen würden. Man habe da zuverlässige Informationen, heißt es in den Medien. Und dann diesen Giftgaseinsatz, den würden die Aufständischen durchführen, um ihn dann Assad in die Schuhe zu schieben und dadurch die Aufmerksamkeit des Westens zu erhaschen. Und man sieht natürlich auch, dass die Aufständischen ihrerseits sehr immer wieder diese Giftgaseinsätze verbreiten, dass sie natürlich die Fotos von Opfern, von Kindern oft veröffentlichen, um dadurch natürlich auch den Druck auf den Westen zu erhöhen.
Anna Osius über die Giftgaseinsätze in Syrien und die schwierige Suche nach den Tätern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Samstag ist das letzte Signal gekommen vom Handy, seitdem nichts mehr. Kein Kontakt, kein Zeichen. Seit 5 Tagen wird jetzt nach Karl Erivan Haub gesucht. Das ist der Chef der Tengelmann-Gruppe. Er ist alleine unterwegs gewesen, nur mit leichten Klamotten in den Schweizer Alpen in der Nähe vom Matterhorn, weil er trainieren wollte für ein Rennen im Skibergsteigen. Unsere Korrespondentin Vera Wolfskämpf hat die Suche nach ihm verfolgt. Vera, wie ist denn der aktuelle Stand?
Ja, auch am 5. Tag der Suche gibt es keine Neuigkeiten zu vermelden. Im Gegenteil, wegen der Wetterbedingungen, es gab Sturm auf der Schweizer Seite, musste die Suche teilweise unterbrochen werden. Und es gibt also nichts Neues, aber die Suche ist nur unterbrochen und noch nicht abgebrochen.
Wie wird denn da überhaupt gesucht? Also wie viele Suchtrupps sind unterwegs? Haben die ein spezielles Equipment?
Ja, also zu Hochzeiten waren etwa 60 Spezialisten unterwegs und das sind einerseits Bodentrupps, dann sind sie mit Suchhunden unterwegs und dann eben mit Helikoptern. Und diese Helikopter, die haben unter anderem Wärmebildkameras und suchen dann eben nach der menschlichen Wärme. Sie überfliegen das Gebiet, es sind auch Lawinensuchgeräte im Einsatz, zum Teil per Antenne an den Helikoptern angebracht. Und dann gibt es eben noch die Versuche, mit Handyortung etwas zu finden. Und dann gibt es solche Scannerkameras, die heißen Reko-Geräte, die auch noch die ganze Oberfläche absuchen. Und ja, mittlerweile sind noch etwa 20 Personen im Sucheinsatz.
Ich könnte mir vorstellen, bei all den Sachen, also Wärmebildkamera, Hubschrauber, Suchtrupps, das geht ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen ins Geld. Was kostet das?
Ja, also das ist so ein ganz normaler Rettungseinsatz. Also wenn jetzt ein Hubschrauber losfliegt, jemanden findet und wieder mit zurücknimmt, der kostet allein schon fast 2.800 Euro. Und wenn man den Helikopter einen ganzen Tag auf Suche schickt, dann kann das bis zu 25.000 Euro kosten. Also bei der Suche, die jetzt über 5 Tage läuft, hat die Suche nach dem Tengelmann-Chef sicherlich schon eine 5-stellige Summe gekostet.
Ist denn dieser Aufwand, dieser technische eben auch, ist das eigentlich immer derselbe oder spielt das Geld von der Familie Tengelmann da auch eine Rolle?
Also normalerweise wird vor allem in den ersten 2 bis 3 Tagen für alle mit allen Mitteln gesucht. Also ganz egal, unabhängig von der Person, wird da alles eingesetzt, um jemanden zu finden. Danach sinken ja auch die Chancen, eine Person noch lebend zu finden. Da stimmt man sich dann eben mit der Familie ab. Und da kommen jetzt durchaus die finanziellen Mittel der Familie rund um die Tengelmann-Gruppe ins Spiel. Denn je länger die Suche fortgesetzt wird, desto teurer wird es. Und das geht eben nur, wenn, wie in dem Fall, die Familie von Karl Erivan Haub das auch finanziell unterstützt.
Du hast das ja eben schon mal gesagt, ne? Das Wetter wird schlechter. Mhm. Also wie sieht es im Moment aus, beziehungsweise was erwartet die Rettungsmannschaften dann in den nächsten Stunden?
Ja, auf der Schweizer Seite des Matterhorn ist eigentlich so wie hier auch blauer Himmel und es ist klarer Himmel, aber es ist eben stürmisch und dann können Hubschrauber nicht losfliegen. Das war das Problem seit heute Morgen und die Bergrettungsmannschaften haben auch nicht damit gerechnet, dass es sich im Laufe des Tages heute bessert. Es ist so, dass sie eben ständig die Lage neu einschätzen und mit der Familie sich abstimmen und sobald es wieder geht, die Suche fortgesetzt wird. Und es ist ja auch ein riesiges Suchgebiet, eben auch auf der italienischen Seite. Und wenn eben in einem bestimmten Bereich die Suche unterbrochen werden muss, in Italien gab es zwischenzeitlich auch mal Neuschnee und schlechte Sicht, dann kann sie in einem anderen Bereich fortgesetzt werden. Also immer noch heißt es, dass man alles Menschenmögliche versucht, um Karl Erivan Haub, der eben seit Samstag verschwunden ist, zu finden.
In den Schweizer Alpen suchen Rettungsmannschaften weiter nach dem vermissten Tengelmann-Chef. Infos dazu hatte Vera Wolfskämpf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Seelöwe im Zoo tut das, was ein Seelöwe in der Natur auch machen würde. Also er ruft, ja, die Seelöwen im Zoo in Köln, die sollen ja jetzt nachts nicht mehr raus, weil die sind zu laut. Eine Anwohnerin hat sich beschwert, schon ein paar Monate her, die hat sich gestört gefühlt in ihrer Nachtruhe. Uns war gar nicht so klar, dass Seelöwen sehr gerne nachts brüllen. Also eben genau dann nachts. Und deshalb ist die letzte Frage des Tages heute hier im Update. Brüllen Seelöwen wirklich gerne nachts, ausschließlich nachts? Guido Denhardt kann uns weiterhelfen. Der lehrt kognitive Ökologie am Institut für Biologie an der Uni Rostock. Der kennt sich mit Seelöwen und ihrem Verhalten sehr gut aus. Herr Denhardt, sind Seelöwen nachtaktiv?
Nein, die sind eigentlich tag-nacht-aktiv und das ist natürlich saisonal unterschiedlich. Das heißt, wenn es also darum geht, für die Männchen sich attraktiv für Weibchen zu machen, Territorien zu besetzen und generell ihre Paarungsbereitschaft zu signalisieren, dann brüllen oder im Englischen sagt man dann barking, dass die Tiere, also die Männchen dann sowohl unter Wasser wie auch über Wasser fast 24 Stunden am Tag fast kontinuierlich dann eben diese Töne von sich geben.
Ist das eigentlich dann auch anstrengend für das Tier?
Ja, das ist sehr energieaufwendig. Die ganze Reproduktionszeit ist für die Männchen extrem energieaufwendig, vor allen Dingen, wenn sie dann erstmal einen Harem besetzt haben. Denn diese Ohrenrobben bilden halt Harems, wo ein Männchen versucht, mehrere Weibchen zu dominieren. Und dann muss er halt auch die ganze Zeit darauf achten, dass nur er der Reproduktionspartner ist und keine anderen Männchen zum Zuge kommen. Und das kostet natürlich viel Zeit, Energie. Und das gilt auch für die Vokalisation der Tiere.
Aber das heißt, das betrifft dann wirklich nur die Männchen, ja?
Das betrifft nur die Männchen. Die Weibchen zeigen auch diese Vokalisation, aber nur vereinzelt, also nicht diese Kontinuität. Die vokalisieren dann eher später im Zusammenhang mit ihren Jungtieren, wo über akustische Signale dann auch die Mutter-Kind-Bindung aufgebaut wird, die Wiedererkennung der Jungtiere erfolgt und so weiter.
Heißt, wenn die Seelöwen im Kölner Zoo jetzt gerufen haben, dann ist davon auszugehen, die haben sich eigentlich in der Paarungszeit befunden?
Ja, das ist, soweit ich weiß, ist das noch ein relativ junges Männchen, aber das fängt halt in der pubertären Zeit schon an. Dann fangen die, gerade die jungen Männchen, die noch kein Territorium haben, die üben quasi schon und sind dann häufiger noch stärker, was dieses Brüllen angeht, engagiert, als dass die Männchen tun, die jetzt schon ein Harem haben, ein Revier fest besetzt haben. Also insofern ist das nicht ungewöhnlich. Unsere tun es auch.
Okay. Geht dann aber eben auch nach einer bestimmten Zeit wieder vorbei?
Ja, zum Ende der Paarungszeit, also wenn dann spätestens die Weibchen alle geworfen haben, ihre Jungtiere haben, dann baut sich das nach und nach wieder ab.
Sie haben ja gerade schon gesagt, bei Ihnen machen die Seelöwen das auch. Das heißt, dieses Verhalten ist jetzt nichts so Spezifisches oder hat was damit zu tun, dass die eben da in Gefangenschaft leben?
Nee, unsere Tiere sind auch in der Haltungsanlage, nur viel, viel größer natürlich, aber in dem natürlichen Seewasserareal. Also wir sind hier in der Ostsee direkt, 9 Seehunde, 2 kalifornische Seelöwen und ein Seebär. Und da machen die das genauso wie im Zoo.
So, und wir merken uns, Seelöwen brüllen auch, aber eben nicht ausschließlich nachts. Vor allen Dingen brüllen sie dann, wenn sie sich paaren wollen. Und das kann dann eben schon mal 24 Stunden pro Tag gehen. Und natürlich auch Nerven. Infos dazu von Guido Denhardt von der Uni Rostock.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.